Manchmal frage ich mich schon, ob das, was ich tue, überhaupt noch verantwortbar ist. Denn gerade wieder habe ich eine Meldung gelesen, dass ein Mann in den Uffizien in Florenz sich vor einem 300 Jahre alten Gemälde fotografieren lassen wollte und so nah an dieses Gemälde herangerückt ist, dass er sogar die Leinwand eindrückte und ein Riss entstanden ist. Er hat es gemerkt, das sieht man auf den Überwachungskameras, schaut sich den Schaden an und geht. Gott sei Dank haben sie ihn erwischt. Trotzdem werde ich natürlich weiter tun, was ich tue, denn es ist ganz wichtig, dass möglichst viele Menschen ins Museum gehen und eben dafür auch das richtige Verständnis haben, den nötigen Respekt mitbringen. Und viele Rückmeldungen zeigen mir auch, dass es ein großes Bedürfnis ist, ins Museum zu gehen und zu lernen, wie man sich dort bewegt und zu wissen, was man dort überhaupt alles für sich mitnehmen kann. Deswegen werde ich das auch in dieser Podcast-Episode wieder tun. Und zwar geht es um das Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich habe es ausgewählt, weil es für mich sozusagen das Grundrauschen ist meiner Zeit als Kunsthistorikerin. Es war so, ich habe mich entschieden, Kunstgeschichte zu studieren, hatte die Matura, wollte mich dann im Herbst einschreiben an der Uni in München und bin noch einmal nach Spanien gegangen, um auch noch Spanisch zu lernen in eine Sprachschule. Und in dieser Zeit war das Museum noch neu, überall Werbung, alle kommt in das Museum der Stadt sehr stolz, und dann bin ich natürlich so als quasi Kunsthistorikerin hineingegangen und ich hatte den Eindruck, ich muss jetzt alles lernen, was es da zu sehen gibt. Großer Fehler, was alle wissen, die mir schon ein Weilchen folgen. Aber dann denke ich wieder, hätte ich wirklich alles gelernt, was es da zu sehen gab, dann hätte ich schon einen ganz guten Grundstock gehabt, weil dieses Museum ist wirklich ein tolles kunsthistorisches Museum und es hat eine super interessante Geschichte rundherum, Sammlungsgeschichte, und die möchte ich dir jetzt in diesem Podcast ein bisschen erzählen. Das Museum wurde erst im Jahr 1992 eröffnet, ganz in der Nähe des Prado. Und zwar beinhaltet es die Sammlung des Barons Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza de Cazon und seiner Frau Carmen Thyssen, die ungefähr ein Drittel der Werke beisteuerte, und die Familiensammlung der Thyssen-Bornemisza de Cazon bestreitet etwa zwei Drittel der Werke, ungefähr 750 Werke. Wer also jetzt nach Spanien fährt, in der Glutshitze, ab ins Museum, kann ich nur empfehlen, wie immer, denn dort ist es wirklich wunderbar kühl, und dieses Museum hat außerdem noch eine wunderbare Aussichtsterrasse, wo man zwischendurch einen Kaffee genießen kann oder einen kleinen Lunch am Mittag. Früher eigentlich, also vor 1991, war dieses Museum in der Schweiz zu Hause im Kanton Tessin in Lugano und ging dann auf Bestreben von Carmen Thyssen nach Madrid. Seit den 1980er Jahren wollte Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza de Cazon das Museum schon aus Lugano wegbringen, und es war quasi, die Sammlung war quasi auf dem Markt und verschiedene Interessenten haben sich darum beworben, und das ist natürlich dann nicht Interessent X und Sammler Y, sondern das war zum Beispiel England. Margaret Thatcher wollte unbedingt, dass die Sammlung nach London kommt, aber sie hat dann gegen Spanien verloren, und wie gesagt, das war halt auch, weil die fünfte Ehefrau des Barons Hans-Heinrich Thyssen Spanierin war und dort offenbar gute Beziehungen hatte. 1992 wurde das Museum in Anwesenheit des spanischen Königspaars eröffnet, und 1993 erwarb der spanische Staat die Sammlung, der Teil von Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza, für 350 Millionen US-Dollar. Das ist von heute aus gesehen eigentlich ein Schnäppchen, denn wenn man bedenkt, das teuerste je verkaufte Bild ist von Leonardo da Vinci, der Salvator Mundi, und dieser ging allein dieses Bild, sehr beschädigt, stark restauriert, muss man dazu sagen, und nicht einmal 100% sicher Leonardo da Vinci zugeschrieben, sondern eventuell auch seiner Werkstatt. Allein dieses Bild erreichte an der Auktion 450 Millionen Dollar, etwas mehr, und gilt als das teuerste je versteigerte Gemälde überhaupt. Und wenn man dann weiß, welche Bilder sich in der Sammlung von Thyssen-Bornemisza befinden, die in ihrer Qualität, in ihrer Bedeutung in der Kunstgeschichte und so weiter und so fort unvergleichlich besser sind, hat man auch ein bisschen eine Vorstellung davon, zu was der Kunstmarkt manchmal fähig ist. Wie gesagt, also der Anteil an der Ausstellungssammlung bzw. an der Sammlung des Museums von Baron Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza de Cason sind ungefähr 750 Werke und seine Ehefrau Carmen Thyssen steuerte ungefähr 330 Werke bei. Doch was ist das überhaupt für eine Sammlung und welche Sammlung hatte diese für den Sammler, für seine Familie, welche Tradition hatte sie? Wie kam das Ganze überhaupt zustande, als es dann endlich in Madrid ankam? Eigentlich gehörte die Sammlung schon Hans-Heinrichs Vater, nämlich Heinrich Thyssen, ein ungarischer Stahlindustrieller, der nach seinem Tod, er war Stahlindustrieller und er war Sammler, und nach seinem Tod teilte er die Kunstsammlung auf seine vier Kinder auf. Hans-Heinrich fand das offenbar schade und er kaufte die Anteile von seinen Geschwistern zurück, brachte die Sammlung wieder zusammen, kaufte selber immer wieder auch Stücke dazu und stellte das Ganze in der Schweiz in Lugano aus. Er ist mit der Sammlung groß geworden und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber ich denke, das ist schon auch ein wichtiger Ausschlagspunkt, dass er so sehr sich darum kümmerte und sie ihm wichtig war. Denn wer mit Kunst aufgewachsen ist, wer täglich von gewissen Bildern umgeben ist, für den gehört das einfach zu seiner Lebensumgebung dazu. Und das merkt man immer wieder, dass Sammler, die in eine Sammlung hineingewachsen sind, eine ganz andere Beziehung haben als solche, die vielleicht durch Heirat dazugekommen sind. Es gibt in dieser Sammlung ein bestimmtes Bild, das möchte ich gleich noch etwas näher vorstellen, aber zuerst noch etwas zum Leben von Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza de Cason, der reiche Unternehmer mit diesem besonderen Namen. Er ist 1921 in Holland geboren und aufgewachsen. Sein Vater war Ungar und hat dann in Bern und Fribourg in der Schweiz studiert. Er hat später dann auch die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen und war zusammen mit seinen Geschwistern am Unternehmen des Vaters beteiligt. Also ursprünglich Stahlwalzwerke, aber wie gesagt, die berühmte Thyssen-Familie hat ja in der Geschichte Deutschlands und in der ganzen Stahlproduktion eine große Rolle gespielt. Nach und nach kümmerte er sich aber immer mehr um seine Sammlung und ging auch in dieser Sammlerrolle auf. Er war auch nicht derjenige, der die Firma übernommen hat, er hatte nur Anteile und sein Beruf war eigentlich Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten von Industrien und Unternehmen zu sein. Das Bild, über das ich sprechen werde und das ich auch in den Shownotes verlinken werde, hat Lucian Freud gemalt. Es heißt Porträt eines Mannes und er malt es in den Jahren 1981 bis 82. Man sieht auf diesem Bild das Bildnis von Hans-Heinrich Thyssen versonnen vor sich hinblickend im Hintergrund und ich denke, das ist eigentlich das Hauptthema dieses Gemäldes. Sieht man ein Bild von Antoine Watteau. Es heißt Pierrot Content, also zufriedener, glücklicher Pierrot. Watteau hat es im Jahr 1712 gemalt und Hans-Heinrich Thyssen hat es 1977 gekauft. Sieht man das Bild vollständig, dann sieht man den Pierrot, links davon eine Lautenspielerin, also an des Pierrots rechter Seite und noch einmal rechts davon ein anderer Gaukler, der die Lautenspielerin anhimmelt. Lautenspielerin und Pierrot gehören aber offensichtlich zusammen. auf der linken Seite des Clowns ist eine weitere Gauklerin dargestellt und noch eine Figur, es sind auch im Hintergrund stark verdunkelt noch Figuren zu sehen. Wichtig ist aber zu wissen, dass auf dem Bild von Watteau die Lautenspielerin zum Pierrot gehört, offenbar, und trotzdem von einem anderen Gaukler angehimmelt und verehrt wird. Auf dem Bild von Lucian Freud, dem Maler, der dies ja erst in den 80er Jahren dieses Porträt von Hans-Heinrich Thyssen gemalt hat, nimmt eigentlich Hans-Heinrich Thyssen die Position des Pierrots ein. Man sieht ihn nicht, aber man sieht die Frau und den Gaukler, der sie anhimmelt. Er verdeckt den Pierrot und ist an seiner Stelle. Er ist eigentlich der zufriedene Clown. Mit dieser Überlegung kann man seinen versonnenen Blick vielleicht auch eher als resigniert deuten, denn als versonnen. Er weiß, was gespielt wird. Lucian Freud ist ja nicht gerade berühmt für seine Zimperlichkeit und er zeigt in seinen Gemälden und Porträts eigentlich immer mehr, als man sehen möchte, auch als nicht nur der Dargestellte, sondern auch als der Betrachter sehen möchte. Und ich denke, Hans-Heinrich Thyssen war das sicher klar. Er ließ den Künstler Chef sein und ließ sich durch die Kunst von Lucian Freud beschreiben und charakterisieren. Die Sammlung des Museums ist, wie gesagt, der Hammer. Die Sammlung ist großartig. Sie haben auf Ihrer Webseite, die ich wirklich empfehle zu öffnen, haben Sie einige Highlights gezeigt. Es sind 36 Werke. Jede Sammlung kann glücklich sein, hätte sie nur einen Teil davon. Thyssen besaß Bilder von Duccio, Ghirlandaio, von Dürer, von Cranach, dem älteren Canaletto, Hans Holbein, von El Greco, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Franz Hals, Fragonard, Degas, Manet, die ganzen Impressionisten überhaupt, Van Gogh, Kirchner und so weiter und so fort. Also man kann wirklich ohne Übertreibung sagen, alles, was Rang und Namen hat, wurde in der Sammlung Thyssen gesammelt und es sind auch wirklich Top-Werke dabei, zum Beispiel von Hans Holbein dem Jüngeren, das Porträt von Heinrich dem VIII. Aus England, das er im Jahr 1537 gemalt hat. Und Heinrich der VIII. Ist jedem ein Begriff. Es ist derjenige, der seine Frauen ständig umbringen ließ, ein grausamer englischer König. Und Hans Holbein ist ein großartiger Künstler, der genau zu dieser Zeit am Hofe Heinrichs war. Dieses Porträt ist zum Beispiel hier zu finden. Oder von Lukas Cranach, dem Älteren, die Nymphe beim Brunnen, die wirklich Vorbild gewesen ist, es kann kaum anders sein, für Tizians berühmte Venus von Urbino. Cranach hat das Bild 1530 gemalt und Tizian hat es 1538 gemalt. Also ich bin hier jetzt in der Kürze der Zeit dem nicht nachgegangen, aber jetzt rein von dem, was man sieht, war es sicher ein Vorteil, ein Vorbild und vielleicht kannte er das Gemälde selber oder Stiche. Also eine Gemeinsamkeit, ein Vorbild besteht hier ganz sicher. Es ist das wunderschöne Bild von Caravaggio, die heilige Katharina von Alexandria vor ihrem Folterwerkzeug, dem Rad, dargestellt. Ein wirklich ausgezeichnetes Porträt von Rembrandt, er war ungefähr 36, 37 Jahre alt, als er das von sich selbst gemalt hat. Du merkst schon, ich denke hier laut, ich bin gerade dabei, die Bilder auf der Webseite anzusehen und mache mir Gedanken dazu. Und das gibt mir jetzt wieder einmal die Gelegenheit zu betonen, diese Podcasts sind kein wissenschaftliches Seminar. Es geht hier darum, dir etwas zu zeigen, dich auf etwas aufmerksam zu machen und deine Freude an den Geschichten hinter den Bildern zu wecken. Das berühmte Bild von Edgar Degas zum Beispiel, die Tänzerin in Grün, eine Balletttänzerin in ihrer Gruppe von oben gemalt, in türkisch-grünem Tutu. Es geht bis Francis Bacon, William de Kooning, die Meisterwerke. Also wer in der Nähe von Madrid ist oder in Madrid, sicher empfehle ich den Prado, keine Frage, aber ganz gut wäre es noch ein bisschen Energie, sich aufzusparen und dann wirklich auch in das Museum Thyssen-Bornemisza zu gehen. Es gibt sammlungsgeschichtlich hier auch noch eine kleine pikante Geschichte, und zwar hat der spanische Staat nur die Gemälde Hans Heinrich Thyssens gekauft. Der Teil von Carmen Thyssen wurde geliehen, also per Dauerleihvertrag dem Museum übergeben. Das hat sich allerdings im Jahr 2021 erst geändert und diese Dauerleihgaben wurden zu Mietobjekten. Jedes Jahr muss der spanische Staat an Carmen Thyssen 6,5 Millionen Euro zahlen für die Miete dieser Gemälde. Und ansonsten würde sie sie halt wieder abhängen. Allerdings wäre es hier ernst, ich meine, auch die Bilder von Carmen Thyssen sind wirklich erste Qualität, doch auch wenn dieser Verlust da wäre, wäre es immer noch ein wunderbares Museum. Also es ist die Tatsache, dass sich Hans Heinrich stark eingegeben hat in diese Sammlung, sich sehr dafür engagiert hat, dass sie in Lugano wirklich auch eine der Hauptattraktionen war überhaupt der Schweiz, von da weggegangen ist nach Madrid, wo zwar der Baron Thyssen Bornemisza dann auch gestorben ist, aber abgesehen davon, dass seine Frau Spanierin war, war sein Bezug nicht wirklich groß zu diesem Land. Er wurde in Holland geboren, hat in der Schweiz studiert, hat dann in England gelebt und ist in Spanien dann aber auch gestorben. Gut, man kann sagen, er war Europäer und überall zu Hause, ursprünglich ja mit ungarischem Pass. Aber auch diese Situation, ein Teil wurde verkauft, nicht allzu viele Jahre, gut einige, aber hat der Kunstmarkt total verrückt gespielt. Diese Sammlung könnte man heute gar nicht mehr in Zahlen fassen, wenn man bedenkt, was für Bilder mittlerweile gezahlt wird. Dann muss plötzlich der spanische Staat Miete zahlen an Carmen Thyssen Bornemisza. Alle diese Geschichten, finde ich, haben schon was für sich und machen einfach auch das Museum, die Sammlung, die Sammlung an sich wirklich interessant. Das Tüpfelchen aufs I ist ja dann tatsächlich, dass es sich hier nicht nur um irgendwelche Berühmtheiten aufgrund von Skandalen und Geschichten eben handelt, sondern dass es wirklich, wirklich hochqualitative Werke sind, die jeder Staat bei sich in einem Museum haben möchte. Ich wollte eigentlich nur ein tolles Museum vorstellen, das es noch zusätzlich gibt und das nicht jetzt in meinem Kurs Kunstgeschichte on the Road, die Museen Europas, vorkommt. Es gibt natürlich schon noch andere großartige Museen, aber auch dieses wäre jetzt eins, was wirklich dort seinen Platz finden würde. Es ist halt nicht so groß, es geht hier nicht um Millionen von Objekten. Letztlich geht es ja darum, auch in dem Kurs, das was, wann, wie entsteht ein Museum, wer legt den Grundstock, wie entsteht eine Ausstellung, wie bewege ich mich darin, was mache ich am besten, wie kann ich die Ausstellung für mich am besten erschließen oder auch das Bild am besten lesen. Ich denke, das ist ja dann letztlich auf jedes Museum anwendbar. Also ich wollte das einfach mal noch so als extra Objekt vorstellen und stoße dann auf diese spannende Sammlungsgeschichte bis heute, die wirklich aufgrund einer privaten Sammlung letztlich so einen Impact hat, auch auf ganze Staaten. Und wie gesagt, dieses Drumherum um diese hervorragende Kunst macht es so interessant, und wenn ich auf solche Gegebenheiten stoße, dann bin ich wirklich glücklich. Ich habe meinen Kurs Kunstgeschichte on the Road, die Museen Europas, übrigens jetzt als Selbstlernkurs konzipiert. Das heißt, du findest ihn auf meiner Webseite. Ich verlinke ihn auch in den Shownotes. Selbstlernkurs heißt, es sind insgesamt 6 Module mit verschiedenen Videos, mit Workbook-Kapiteln, die jeweils dazu passen, oder Podcast-Empfehlungen auch von mir und anderen, sodass du einfach, wenn du denkst, ich wollte eigentlich immer schon mal in den Louvre gehen, oder ich wollte von mir aus auch ins Metropolitan Museum gehen, falls du nach USA reist oder wo auch immer, dass du weißt, was heißt es eigentlich, was beinhaltet ein großes kunsthistorisches Museum eigentlich als Organismus? Wie gehe ich am besten hinein? Wie bewege ich mich am besten? Was bekomme ich da überhaupt wie zu sehen? Wie kann ich das Angebot nutzen? Und es beinhaltet auch einen kleinen Workshop. Wie kann ich mich gut vorbereiten, dass ich, wenn ich nur wenige Tage zur Verfügung habe, möglichst viele Museen sehen kann? Alle diese Dinge. Es geht wirklich rund um die Kunstmuseen in Europa. Und ja, ich kann Ihnen nur von Herzen empfehlen, geh auf die Webseite, schau in die Shownotes. Dort findest du ihn verlinkt. Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Kunst- und Museumsreise, einen schönen Kunst- und Museumssommer.